Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit dem scheidenden ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk. Die Fragen stellt Sabine Adler.
Sehr geehrter Herr Botschafter, an welchem Punkt ist der Krieg jetzt, fast nach einem halben Jahr seit der Invasion Russlands?
Es sind über 160 Tage Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und auch wenn wir gezeigt haben, dass Putin nicht gleich seine Ziele erreichen kann, Kiew einnehmen und die Regierung stürzen, vielleicht die gesamte Ukraine okkupieren, ist es leider so, dass die Gefahr militärisch nach wie vor sehr groß ist und die Russen nach wie vor überlegen sind, dass sie ihre gesamte Kraft einsetzen, um auch diese großen Ziele zu erreichen. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere Partner, auch die Deutschen, uns noch viel mehr helfen, auch mit Waffen.
Viele Menschen, vor allem in Ihrem Land natürlich, die davon unmittelbar betroffen sind, hätten ein Ende der Kämpfe natürlich viel lieber heute als morgen. Aber in Ihrem Land wissen die Menschen, dass der Frieden jedenfalls im Moment nicht auf dem Verhandlungsweg zu erreichen ist. Warum verstehen das die Ukrainer und die Deutschen nicht?
Also für uns ist der Frieden das allerhöchste Gut. Wir streben nach Frieden. Wir wollen alle in Frieden leben, weil wir gesehen haben, welche Verwüstungen dieser Krieg auf unser Land gebracht hat. Gleichzeitig das, was man hier in Deutschland sieht, ja, dass man Zugeständnisse machen sollte, dass man entgegenkommt, also all die üblichen Themen und dass man dadurch eben diesen Frieden erreicht. Und darin liegt auch aus meiner Sicht der größte Denkfehler, denn mit Putin geht es einfach nicht. Man kann nur militärisch ihm diese Grenzen aufzeigen und nur wenn er sieht, dass er nicht mehr weiter vorrücken kann, dass seine Truppen ins Stocken geraten sind, nur dann könnte er wirklich Verhandlungen starten. Ob das im Moment der Fall ist, wage ich zu bezweifeln. Das ist das Schlimmste, dass ein großer Teil der deutschen Gesellschaft immer noch nicht begriffen hat, dass man nur auf diese militärische Weise hier Frieden erreichen kann. Das klingt für manche nicht sehr logisch, aber es ist leider so in diesem schlimmen Krieg.
Wer es immer noch nicht verstanden hat, was muss der wissen?
Man muss wissen, dass für Putin nicht nur wichtig ist, Langgewinne zu machen. Ihm geht es um viel mehr. Ihm geht es eben um die Vernichtung des ukrainischen Staates, aber auch um die Zerstörung der Staatlichkeit und auch das ukrainische Volk ist wieder in Gefahr. Und in dieser Frage, es ist kaum möglich, einen Kompromiss zu schließen, denn was sollte man bitte schön ihm anbieten? Da gibt es keine Verhandlungsmaße im Moment. Und deswegen, das Einzige, was zählt, ist, militärische Stärke zu zeigen, ihm in die Grenze zu weisen. Und nur auf diese Weise könnte man hoffen, dass Putin tatsächlich auf seine Invasionspläne verzichten kann. Aber es ist noch wahrscheinlich leider Gottes ein sehr weiter Weg.
Glauben Sie, dass am Ende die Ukraine zusammen mit den Partnern im Westen, also mit den Vereinigten Staaten, mit der Europäischen Union, mit der NATO, wenngleich die NATO nicht als Partner bzw. als Akteur auftreten möchte, dass am Ende dieses westliche Bündnis zusammen mit der Ukraine tatsächlich Russland besiegen könnte?
Also ich persönlich bin davon also fest überzeugt, dass das möglich ist. Das liegt eben jetzt an der Bereitschaft unserer Partner. Denn man hat uns sehr, sehr viel geholfen, auch aus Deutschland. Und das muss man heute auch so laut sagen. Denn wenn wir vergleichen, wo wir gestartet haben vor über 160 Tagen, ja, da waren ja diese 5000 Helme und andere Geschichten. Heute sind wir ein Stück weiter. Dafür sind wir dankbar. Aber trotzdem, es ist so, um diese militärischer Überlegenheit mit modernsten Waffen, über die der Westen, auch Deutschland, verfügt, die kann man nur herstellen, wenn man erkennt, man muss wirklich alles geben. Also Deutschland und die USA, die Briten, alle unsere Partner müssen wirklich alles geben, was nur geht, um uns zu helfen. Dann wird das Putin merken, also sehr schnell merken. Und ich glaube, dass wir leider noch nicht an diesem Punkt angelangt sind, dass man tut was, man ist quasi solidarisch, man möchte uns unterstützen, auch finanziell übrigens ganz wichtig, aber es fehlt immer noch dieses Gefühl, ja, wir müssen alles geben und nur dann kann das gewinnen.
Was für manche Beobachter schwierig ist, die sich sogar mit der Ukraine seit langem beschäftigen, ist folgende Tatsache, dass die Ukraine auch ein ganz wichtiger Waffenlieferant ist. Ich glaube, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, das ist noch nicht so lange her, war die Ukraine unter den 10 wichtigsten Waffenlieferanten. Warum,
das stimmt, ja.
Warum ist das dennoch nicht möglich gewesen, sich selbst sozusagen auszustatten mit den Waffen, die man braucht? Woran lag das?
Das lag ja daran, dass wir kaum Zusammenarbeit hatten, also eben in diesen hochmodernen Segmenten. Wir haben zwar Panzer, Schützenpanzer hergestellt und viele Staaten in der Welt exportiert, aber das waren halt ähnliche Waffen, über die die Russen auch heute verfügen. Aber wir sehen, dass zum Beispiel diese HIMARS, Mehrfachraketenwerfer, die wirklich 80 Kilometer weiter erreichen, dass man nur mit solchen Hochpräzisionswaffensystemen einen entscheidenden Beitrag dazu leisten kann, dass die Russen merken, nein, also sie können nicht so einfach vorrücken. Und das ist der Grund. Wir bleiben auch nach wie vor ein wichtiger Herstellerstaat, also für die Waffen, ich hoffe, auch nach dem Krieg. Aber wir können das nur stemmen und dieses Abschreckungspotenzial für die Russen, für die Zukunft, für die nächsten Jahrzehnte schaffen, nur indem wir gemeinsam mit den Deutschen, zum Beispiel im Bereich Marine oder mit den Briten oder mit den Amerikanern, diese Partnerschaften schaffen, um wirklich hochmoderne Waffensysteme zu schaffen, dass die Russen da gar keine Versuchung mehr sehen, weiter uns anzugreifen.
Also nochmal zusammengefasst, das, was die ukrainische Waffenproduktion bis dahin geliefert hat und bis dahin imstande war zu produzieren, war im Grunde genommen veraltete Technik.
Also nicht ganz veraltet, aber immerhin eine Technik, die keine entscheidenden Vorteile uns liefern könnte in diesem Krieg.
Im Interview der Woche des Deutschlandfunks der scheidende Botschafter der Ukraine in Deutschland, André Melnyk. Jetzt ist Gerhard Schröder wieder in Moskau gewesen und hat angeregt, nochmal Stichwort Verhandlungen, dass man anknüpfen könnte an dem Getreidekompromiss, dass dieses Getreide jetzt aus der Ukraine ausgeliefert werden kann, dass man diesen Getreidekompromiss doch ausweiten könnte auf eine Friedenslösung. Hat er recht? Muss man in diese Richtung marschieren?
Also auf jeden Fall müssen wir jede Chance nutzen, die sich bietet, um Verhandlungen wieder aufzunehmen. Denn es gab ja in den ersten Kriegswochen sehr intensive Gespräche. Dann hat man gesehen, dass sie gar nichts genützt haben, dass Putin da nichts ernst gemeint hat. Also das, was Herr Schröder natürlich sagt, da kann man kaum was glauben. Ja? Das ist nur sein Gefühl angeblich, was er vermittelt. Natürlich könnte man diese Dynamik, die hergestellt wurde beim Abschluss des Getreideabkommens, auch nutzen, um zu schauen, ob wir weitergehen. Aber
das sagt der Falsche, sozusagen der Ex-Kanzler und Gaslobbyist Schröder ist der Falsche, der sowas sagt.
Aber leider ist es so, dass Herr Schröder in seiner Position gar keine Möglichkeit hat, ehrliche und unvoreingenommen zu vermitteln. Er vertritt leider die russische Seite zu 100%.
Sehen Sie eine Kraft, ein Land, eine Person, eine Institution, die tatsächlich als Vermittler in Frage kommt? Also wen sehen Sie am Horizont? Wer könnte der Verhandlungsführer sein?
Zum Beispiel jetzt bei diesem Getreideabkommen, da hat eben also die UNO erstaunlicherweise eine konstruktive Rolle gespielt, auch persönlich der Generalsekretär. Die Türkei nach wie vor auch ein Partner, der versucht eben die Kanäle nach Russland zu bewahren, wird von vielen kritisiert, aber immerhin. Ich sehe da schon viele Chancen, dass wenn diese Dynamik fortgesetzt werden könnte, da haben wir wirklich vielleicht eine neue Chance mal zu sehen. Aber das geschieht ja nur dann, wenn Putin das merkt. Und im Moment ist es leider so, dass er sieht, militärisch kann er vorgehen, er verdient viel Geld mit Gasexporten. Gerade haben wir gelesen, aus Deutschland in der ersten Jahreshälfte ein Rekord von fast 23 Milliarden Euro wurde aus Deutschland nach Russland überwiesen. Das wäre fast die Hälfte des Jahresbudgets für das Militär in Russland. Er hat mehr als 50% mehr verdient in diesem Kriegsjahr, also seit dem Kriegsbeginn, als im vorigen Jahr zum Beispiel. Und das liegt nicht nur an Gaspreisen. Natürlich ist das der entscheidende Faktor. Und der Ostausschuss weiß das. Also wir haben auch darüber in den letzten Monaten sehr oft gesprochen und auch gebeten, uns zu helfen, andere zu überzeugen, doch noch sich zu verabschieden vom russischen Markt, solange der Krieg geführt wird. Denn mit Steuern, die dort gezahlt werden, wird auch dieser Krieg teilweise mitfinanziert.
Herr Melnyk, vor 7,5 Jahren haben wir das erste Interview der Woche geführt im Deutschlandfunk. Da sind Sie nach Deutschland gekommen. Da hat Sie kaum jemand gekannt. Das ist jetzt anders. Der Krieg hat alles verändert und er hat auch viele verändert. Er hat auch Sie verändert. Können Sie erklären, wieso die Deutschen das immer wieder schaffen, Sie derartig aus der Reserve zu locken?
Also ich bedauere, dass es mir und unserem Team nicht gelungen ist, vorher, vor 7,5 Jahren, die Deutschen wachzurütteln, dass der Krieg, der schon damals da war, seit 2014, dass es mir nicht gelungen ist, schon damals die Deutschen zu überzeugen und auf diese Dringlichkeit hinzuweisen, dass man schon damals hätte viel mehr tun müssen. Und wären wir erfolgreicher gewesen, die Deutschen zu überzeugen, auch uns damals Verteidigungswaffen zu liefern und unsere Kapazitäten zu erhöhen, ich glaube, dass die Gefahr, dass Putin dann diesen großen Krieg gestartet hätte, die wären viel geringer gewesen. Das ist das, was ich mir persönlich jetzt vorwerfe. Wieso war das nicht möglich, die Deutschen aufzurütteln?
Jetzt war es möglich und jetzt war es auch möglich, weil man sie eigentlich nicht mehr überhören konnte und man konnte sie deshalb auch nicht überhören, weil sie erstens viel getwittert haben und zweitens häufig in einem Ton, der bei vielen, also mitunter mehr als nur hochgezogene Augenbrauen verursacht hat. Warum haben Sie diesen Ton angeschlagen? Und eigentlich fast durchgängig, wenn ich das richtig beobachte.
Also weil ich dann bemerkt habe, wenn man leise ist, höflich und nett, dass das gar nicht ging. Und vielleicht durch eine gewisse Provokation, dass dann am Ende des Tages, da war ich selbst geschockt, ja, solche Mittel einsetzen musste, um die Deutschen überhaupt aufmerksam zu machen. Oh, was läuft da? Also was will er von uns? Und das war ja nicht geplant von mir. Das war wie ein Verzweiflungsschritt von meiner Seite.
Aber andererseits hören Sie auch nicht auf damit. Also auch wenn man jetzt dieser Tage Tweets liest, sind die eigentlich in dem gleichen aggressiven Ton gehalten. Warum hören Sie jetzt nicht auf damit? Die Deutschen haben es doch jetzt kapiert oder immer noch nicht?
Also das ist jetzt die große Gefahr. Denn aus meinen Erfahrungen hier war es auch so, als ich nach Deutschland gekommen bin 2015. Es wurde gerade einen Monat später das Minsker Abkommen geschlossen. Das Thema Ukraine wurde diskutiert. Aber dann kam die Zeit und das war sehr schnell. Ende 2015 bereits konnte man sagen, dass die Aufmerksamkeit fast vorbei war und diese Gefahr besteht auch heute. Denn diese Welle der Solidarität und der Empathie, die wir gespürt haben vom Anfang des Krieges in Deutschland und dafür sind wir nach wie vor sehr dankbar, dass unser Schicksal nicht egal war den Deutschen, dass diese Welle jetzt allmählich so nicht mehr so spürbar ist und jetzt mit den Problemen, Gaspreise, Inflation und so weiter, eigene Sorge um eigene Existenz, das alles könnte leider dazu führen, dass man sagt, oh, wir haben unsere Probleme, wieso müssen wir uns jetzt noch darum kümmern und den Ukrainern helfen und diese Gefahr, also ich glaube, man muss auch weiterhin laut bleiben, denn die Menschen, sie verstehen vielleicht immer noch nicht ganz, dass wenn die Ukraine fallen soll, auf diese Dringlichkeit hinzuweisen, ist, glaube ich, nach wie vor meine Pflicht, auch wenn sie das zu Recht sagen, dass manche vor dem Kopf stößt. Das kann ich verstehen.
Sie haben selbst den höchsten Mann im Staat, den Bundespräsidenten, angegriffen, nicht nur einmal, mehrfach. Sie haben es da mit einem Politiker zu tun gehabt, der beliebteste Politiker im Land ist, seit langer Zeit. Und das ist doch abzusehen, dass wenn man diesen sehr beliebten Politiker angreift, dass man dann diejenigen gegen sich aufbringt, die ihn so schätzen. Haben Sie das nicht gesehen oder haben Sie es in Kauf genommen?
Also ich glaube, dass ich nicht schweigen durfte, wenn wir gesehen haben, dass hier keine Bereitschaft bestand, als der Krieg schon ausgebrochen ist. Dass man gar nicht bereit war, zurückzublicken und zu schauen, also was schiefgelaufen ist.
Nun hat aber Steinmeier gesagt, ich habe Fehler gemacht. Das hat er sehr früh in diesem Krieg schon anerkannt.
Ja, aber das war, glaube ich, gleich nachdem diese kritischen Worte von meiner Seite gekommen sind.
Was ist eigentlich passiert? Was hat tatsächlich zu der Ausladung von Steinmeier geführt?
Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die Entscheidung dann in Kiew getroffen wurde.
Nun wird jeder Botschafter in Deutschland sicherlich angerufen werden, wenn die Frage ist, der Bundespräsident möchte Kiew besuchen. Das ist auch das Normalste von der Welt, dass man dann aus Kiew in Berlin anruft beim eigenen Botschafter und mal fragt, wie es so steht und ob das eine gute Idee ist.
Also ich möchte nochmals betonen, dass es keine Ausladung gab. Es wird immer noch so interpretiert, weil es keine Einladung gegeben hat. Es gab gar keine Kontakte zwischen meinem Präsidenten Volodymyr Zelensky und dem Bundespräsidenten Steinmeier seit dem Kriegsbeginn. Es gab kein einziges Schreiben, keinen Anruf, also es gab gar nichts. Und zwar lange Monate, also viele Wochen seit dem Kriegsbeginn.
Sie meinen aus dem Bundespräsidialamt in Kiew wegen eines Besuchs?
Ja, also überhaupt, ja. Es gab gar kein Telegramm oder ich weiß nicht. Es gab Funkstille. Und dann plötzlich hat man erfahren, dass auch der Präsident Steinmeier nach Kiew also mitfahren möchte, also mit dieser Gruppe von osteuropäischen Staatsoberhäupten. Das war vielleicht einer der Gründe, wieso man dann in Kiew gesehen hat. Also wir warten auf einen Besuch zu einem Zeitpunkt, wo man wirklich auch die Aufmerksamkeit schenken kann und wo dieser Besuch quasi alleine einen Wert hat. Aber was für mich zählt, dass mein Präsident allein, das war seine Initiative, dass er mit Steinmeier telefoniert hat, schon zweimal seitdem, dass er schon zweimal diese Einladung bekräftigt hat. Und jetzt kommt es darauf an, wann Herr Steinmeier tatsächlich nach Kiew kommt.
Nun sind Sie nicht bei Steinmeier stehen geblieben, sondern haben auch mit Olaf Scholz so manchen Händel dann ausgetragen. Der endete in der berühmten beleidigten Leberwurst. Sie haben gesagt, wenn Sie jetzt Deutschland, wenn Sie Berlin verlassen, dann würden Sie sich entschuldigen, wenn der Kanzler Sie empfängt vor dem Abschied. Das lese ich. Im Umkehrschluss, wenn der Kanzler Sie nicht empfängt zu Ihrem Abschied, vor Ihrem Abschied, dann entschuldigen Sie sich nicht.
Also ich hoffe, dass der Kanzler diese Zeit findet. Denn einen Botschafter zu empfangen, der ein Land vertritt, das mitten im Krieg ist und dass dieser Krieg noch da ist und wo wir auf die deutsche Hilfe hoffen, dass das mehr kommt. Ich glaube, das wäre das Natürlichste, was man sicher hoffen kann und erwarten kann. Ich hoffe, dass der Kanzler
Nochmal nachgefragt. Also wenn der Kanzler Sie nicht empfängt, entschuldigen Sie sich auch nicht. Also sozusagen nicht auf Zuruf und aus der Ferne.
Also einerseits ist es so, dass ich glaube, dass das auch menschlich betrachtet richtig wäre, wenn der Bundeskanzler diese 10 Minuten Zeit für einen ukrainischen Botschafter finden kann. Denn ich habe zwar, wie manche sagen, angeeckt und mich undiplomatisch verhalten, das kann ich zugeben. Aber andererseits, und alle, die mich kennen seit Jahren, die wissen, dass der einzige Grund oder die einzige Motivation, die dahinter stand, war, dass ich, weil wir Deutschland lieben, weil wir uns hier wohl gefühlt haben, weil Deutschland und das deutsche Volk für uns sehr nah waren und sind. Und mein einziger Wunsch war, dass diese Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland enger werden und dass die Deutschen uns besser verstehen. Also das war meine einzige Motivation. Und wenn ich damit zu Mitteln, auch verbalen Mitteln gegriffen habe, die für manche ja, undiplomatisch erschienen, oder das bedauere ich, das möchte ich auch heute so sagen. Das betrifft nicht nur den Bundeskanzler, das betrifft viele andere Aussagen, die ich gemacht habe, weil Emotionen gekocht haben, weil ich keine andere Wahl gesehen habe, als nur dann wirklich laut zu werden, denn nur auf diese Weise konnte ich Gehör finden und darum geht es mir.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist das so, dass Sie sagen, weil Sie Deutschland lieben, beschimpfen Sie Deutschland und Sie raten dem nächsten Botschafter, Ihrem Nachfolger, auch weiter so laut zu bleiben. Habe ich Sie da richtig verstanden
kurz? Hier möchte ich widersprechen. Ich habe Deutschland nie beschimpft.
Das haben viele Menschen wirklich anders verstanden.
Ja, vielleicht, aber ich habe Deutschland als Land also nie beschimpft. Ich habe immer wieder versucht, die Regierung zu kritisieren und ich finde, in vielen Fällen war diese Kritik auch berechtigt, weil die Hilfe, die wir brauchten, nicht gekommen ist oder nicht früh genug gekommen ist und so weiter. Aber Deutschland als Land oder die Deutschen als Volk zu beleidigen oder zu beschimpfen, das habe ich nie getan und das würde ich auch nie mir anmaßen, das zu tun. Und wenn jemand sich so gefühlt hat, also bei diesen Menschen möchte ich mich entschuldigen, dass sie aus ihrer Perspektive, wo sie glauben, ja, ein Botschafter muss immer höflich sein und immer lächeln, aus ihrer Perspektive kann das sein, menschlich betrachtet, dass viele sich beleidigt fühlten oder nicht verstanden fühlten oder gar nicht begreifen konnten, wieso ich die Regierung kritisiere, auch wenn das vielleicht nicht üblich ist oder manche glauben, es ist auch kontraproduktiv, das zu tun. Aber ich habe alleine agiert. Also ich habe da keine Masterpläne, wie man sowas macht. Wir sind im Krieg, wir suchen nach Lösungen, wir finden sehr oft keine. Und deswegen war das aus meiner Sicht notwendig anzuecken.
Haben Sie sich damit für eine weitere Diplomatenposition sozusagen selbst ins Ausgeschossen oder anders gefragt, wie geht's jetzt weiter? Sind Sie als Diplomat verbrannt für Kiew oder war es gerade gut, dass Sie so laut waren und gibt's jetzt eine Beförderung? Wie geht's weiter?
Also es gibt noch keine Entscheidungen. Ich werde das nicht verhehlen. Der Präsident Volodymyr Zelensky möchte mich, also in Kiew, in seinem Team sehen. Was das sein wird, weiß ich noch nicht. Es gibt einen Vorschlag, der auch gebilligt wurde vom Präsidenten, dass ich als Vizeaußenminister weiterhin tätig sein darf. Aber die Entscheidung trifft die Regierung formell. Deswegen, da will ich noch nicht vorgreifen. Was hier zählt, ist, dass ich auch dem Präsidenten dankbar bin, also für diese Möglichkeit, für diesen Freiraum, hier auch meine Arbeit so zu gestalten, wie ich das für richtig hielt. Das war auch für ihn, kann ich mir vorstellen, nicht immer einfach, denn der Stil war nicht der
unorthodox.
War ein bisschen unorthodox, milde ausgedrückt, und deswegen, ich bin ihm dankbar für seine Geduld, also mit mir.
Die finde ich erstaunlich, diese Geduld, denn ein ganz wichtiges Thema, da müssen wir noch drüber sprechen, das hier wirklich für hohe Wellen geschlagen hat, war Ihr Interview zu der Figur Stepan Bandera. Es war für Zelensky zumindest der Anlass. Ob der Grund, weiß ich nicht, aber der Anlass, sie abzuberufen aus Berlin. Stepan Bandera ist eine wahnsinnig komplizierte, eine sehr schwierige Figur. Ultranationalist zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Warum haben Sie bei diesem Interview so geantwortet, wie Sie geantwortet haben, nämlich Bandera verteidigt? Vielleicht noch als Einschub dazu. In der Ukraine gilt er vielen Menschen als Held, weil er einen unbeugsamen Kampf gegen die Sowjetunion geführt hat. In Deutschland gilt er vor allem, wenn man ihn überhaupt kennt, als Antisemit. Und für Russland ist er sozusagen die Inkarnation der faschistischen Ukraine. Also eine wahnsinnig komplizierte Figur. Wieso haben Sie ihn verteidigt?
Ich glaube, es war aus meiner Sicht ein Fehler, sich überhaupt auf diese Diskussion einzulassen, weil die Menschen, also weder hier noch im Ausland, zum Teil auch in der Ukraine, wahrscheinlich noch nicht bereit sind, diese Persönlichkeit von Bandera, aber auch insgesamt das, was im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine geschehen ist, sachlich und faktenorientiert zu diskutieren. Und bei diesem Interview war das aus meiner Sicht leider gar nicht möglich, Dinge zurechtzurücken oder auch Fakten zu liefern. Das war ein Interview, wo ich mich selbst frage, wieso ist es so weit gekommen, dass dieser Eindruck entstanden ist. Wie ich finde, ein falscher Eindruck. Ich bedauere, und das möchte ich auch heute nochmals betonen, wenn durch meine Äußerungen Menschen sich verletzt fühlten, ob in Deutschland oder in Polen, in Israel, vielleicht auch anderswo in der Welt, dass es dazu gekommen ist. Aber ich finde, dass man hier das Feld am besten den Historikern überlassen sollte. Und das ist auch etwas, was ich bemängele, muss ich auch gleich sagen, dass die Historiker nicht nur jetzt seit diesem Zwischenfall, aber auch seit Jahren eigentlich selbst schweigen, dass die Historiker, es sind nur ein paar Menschen, die in Deutschland geforscht haben zu diesem Thema, aber sonst kaum jemand. Es gibt eine historische Kommission, wie Sie wissen, eine deutsch-ukrainische. Auch da hat man beschlossen, irgendwie gar nichts zu sagen und diese Diskussion einzuordnen. Das würde ich mir heute wünschen. Es gab nur einen Artikel von Professor Herzak, glaube ich, in der FAZ vor ein paar Wochen, wo er sich auch zur Bandera Stellung genommen hat. Und das war auch interessant. Aber sonst brauchen wir einen Blick auf diese Gestalt, auf die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine, weil die Ukraine war ja besetzt von Nazi-Deutschland und zwar komplett. Das ist für mich etwas, was heute zählt.
Haben Sie sich irgendwann mal weggewünscht aus Deutschland zu einem bestimmten Punkt? Und wenn ja, wohin?
Ja, sehr oft, wenn die Debatten so hitzig waren, wollte ich einfach weg, ja, ins Weltall oder egal wohin, um einfach nicht mehr mir das alles anhören zu müssen. Diese Debatte, die so schief läuft, sehr oft bis heute. Aber dann der nächste Gedanke war, okay, aber was dann? Ich muss wieder zurück. Jemand muss dann doch hier diese Arbeit fortsetzen.
Herr Melnik, ich bedanke mich sehr für das Interview. Wann geht's genau nach Hause?
Das Datum steht noch nicht fest, aber es sind noch einige Besuche, die ich vorbereite im September hier in Berlin. Aber wie gesagt, die Sache ist entschieden und ich freue mich jetzt auf die neue Aufgabe, die auf mich zukommt.
Vielen Dank für das Interview, Herr Melnik.
Danke, Frau Adler.